Außerdem ist Gleichberechtigung gilt ja auch für Juden und für
Zöllner. Oh ja, deswegen Galater 3,28.
Für alle gilt es.
Es gilt für alle. Hallo, herzlich willkommen bei Vergelt's Gott. Wir hatten eine unfreiwillige Sommerpause. Flo und Freddy waren ewig im Gemeindepraktikum und jetzt ist dann dummerweise das Semester losgegangen. Irgendwie habt ihr einen rechten Stress?
Eigentlich nicht.
Also jetzt kann es wieder total losgehen. Und wir haben uns gedacht, wir kümmern uns heute um das Thema
Gleichberechtigung.
Sehr gut. Und zwar hat dich inspiriert,
dass wir jetzt einen neuen Bundestag haben und dass das gesamte Bundestagspräsidium fast nur mit Frauen besetzt ist, bis auf eine Ausnahme. Und ja, das finde ich richtig gut.
Ja.
Weil der Frauenanteil im Bundestag liegt nur bei 34%, was echt wenig ist.
Echt wenig. Und ich habe gehört, das sind irgendwie 75% Juristen. Ich hoffe, es stimmt nicht.
Doch. Also Juristen und noch irgendeine andere Berufsschicht. Aber das ist ja der Klassiker.
Ja, aber das sind schon echt viele, wenn es wirklich so viele sind. Ich glaube, es waren unter 70%, aber trotzdem.
Nee, es ist, glaube ich, zusammengefasst. Juristen und noch irgendwas dazu.
Also, okay, naja, also auf jeden Fall nicht so viele Frauen, wie es sein sollten.
Aber als Zeichen eben im Präsidium und als Bundestagspräsidentin, was das zweithöchste Staatsamt ist, was wir haben, eine Frau.
Das zweithöchste und Bundespräsident ist dann niedriger.
Bundespräsident ist das höchste, dann kommt, oder Präsidentin und Bundestagspräsidentin ist dann das zweite und dann
Bundeskanzler ist dann niedriger sozusagen.
Genau. Und das wird ja vielleicht ein Mann. Deswegen hat man sich gedacht, wenn wir da drei Männer haben in den drei oberen Ämtern, okay, dann wäre das ein falsches Zeichen.
Ranking bedeutet dann aber nicht unbedingt eine Machtfülle, wenn es mit dem Bundespräsident anfängt und dann ist es ja mehr so eine
Theorie. Der Bundespräsident kann ja die Gesetze auch nicht unterschreiben und
ja,
dann geht auch nichts weiter. Also theoretisch hat er schon Macht, ja.
Ja, das sind jetzt eher was für Verfassungsrechtler. Okay. Nicht wirklich exekutive Macht. Okay, cool. Ja, also das finde ich natürlich auch super. Das hat mich aber gleich auf die Frage gebracht, warum erst jetzt. Also ich meine, eigentlich hätte man das doch schon viel länger machen können, dass man irgendwie sagt, ah, wir hatten schon, keine Ahnung, Helmut Kohl als Bundeskanzler, brauchen wir aber dringend. Wobei, da war vielleicht sogar Rita Süssmuth, oder war die nicht auch mal?
Die gab es relativ lang und eine andere Frau war auch. Also es gab schon mal zwei Bundestagspräsidentinnen.
Okay, also es ist nicht alles immer so schlecht. Sehr gut.
Wir hatten ja auch eine Bundeskanzlerin.
Ja, Gott sei Dank.
Also, aber ich finde schon, dass sich da, glaube ich, nachhaltig was ändert. Also, dass man wirklich versucht, wenn man jetzt die AfD aus dem Bundestag vielleicht rauskommen könnte langfristig, dann glaube ich, könnte man schon mal langsam auf 50% Frauenanteil zusteuern.
Das wäre natürlich gut.
Das wäre eigentlich ganz normal, aber...
Genau, ja. Eigentlich ganz normal, schön. Ich habe mir gedacht, in der Kirche, wie ist das jetzt bei den Theologiestudenten und Tinnen? Da gibt es jetzt inzwischen mehr Frauen als Männer, oder? Auch bei den...
Ja, weil ich den Eindruck habe, dass die einfach schlauer sind.
Die sind das einfach denke ich auch doof. Schon länger, dass also, die Frauen schlauer sind. Alles ist ja schön, dass sich da unsere Sicht deckt. Du weißt aber, jetzt denken alle, wieso Theologie, da muss man doch wie schlau sein.
Doch, man muss so schlau sein, wie wir sind.
Ja.
Nein, es ist schon ein herausforderndes Studium, glaube ich.
Und du meinst, den Männern ist das zu viel?
Ja, das ist jetzt auch, widerspricht dem Gleichstellungsgedanken natürlich auch sowas zu sagen, aber es ist echt irgendwie der Eindruck. Also ich finde schon, dass die Mädels bei uns irgendwie, die kommen besser voran, warum auch immer.
Tja, es wird nicht nur bei euch sein. Okay, nein, aber interessant wäre ja schon die Frage, warum studieren es inzwischen mehr Frauen? Hat es was damit zu tun, dass das Berufsbild inzwischen so ein bisschen nicht mehr so angesehen ist? Trauen sich das dann Frauen mehr? Das ist doch irgendwie, wenn Frauen in dem Beruf mehr, dann kriegen die doch auch weniger Geld, so wie bei den Tierärzten oder so. Ist es dann was, dass das so ein bisschen, sich das dann mehr Frauen trauen, oder?
Naja, das hat ja mit Trauen vielleicht nichts, also hoffentlich nichts mehr zu tun, oder?
Ja, ich habe keine Ahnung.
Also ich glaube, es ist inzwischen wird es immer egaler, ob man jetzt einen Pfarrer hat oder eine Pfarrerin. Also auf dem Dorf ist es vielleicht manchmal noch so, wobei...
Aber das glaube ich nicht. Also zum Beispiel auch bei den Katholiken, die ja keine Pfarrerinnen haben, hatte ich noch nie das Gefühl, dass die irgendwie nicht begeistert gewesen wären, wenn da eine Frau kommt.
Eben, also das ist, glaube ich...
Also ich habe noch von keinem Kirchenpublikum auch nicht irgendwie Siebenbürger oder so, wo man jetzt irgendwie meinen könnte, die sind vielleicht irgendwie jetzt eher ein bisschen konservativer orientiert oder traditioneller oder so. Habe ich noch nie irgendwie das Gefühl gehabt, dass man das irgendwie...
Ja, es gibt bestimmt
minderwertig Leute, angesehen wird. Die, ja, die da, sagen das einem vielleicht nicht. Ja.
Aber ich glaube, im Großen und Ganzen sind wir da schon ganz,
ja,
weit, dass das Berufsbild des Pfarrers, der Pfarrerin eigentlich wurscht ist, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau macht. Das ist ja bei ErzieherInnen oder so, ist es ja anders.
Andersrum und aber interessant finde ich, ja. Erstens, dass natürlich in den Führungspositionen das auch in der Kirche noch nicht so ist. Also zum Beispiel Dekaninnen gibt es definitiv weniger als Dekane.
Das stimmt, das stimmt.
So, Landesbischof. Gibt es ja auch noch keine Landesbischöfin. Oder doch? Nee. Also in Bayern jetzt nicht?
Nee, glaube nicht.
Genau. Und dann habe ich nochmal nachgeschaut, seit wann es Frauenordination gibt. Und die letzte Frauenordination in den evangelischen Kirchen in Deutschland war Schaumburg-Lippe oder so. Es war auf jeden Fall 1991.
Was?
Natürlich die letzten, aber das finde ich schon krass, wenn man sich dann überlegt, 1991 die letzten Frauenordination, dann ist es ja wirklich noch gar nicht lange her. Also ich meine, es sind irgendwie 30 Jahre und wir sagen, es ist jetzt eigentlich schon überall ungefähr.
Die letzte?
Ja, die letzten.
Aber hätte ich dachte die erste. Wieso die letzte?
Nein, die letzte Landeskirche, die die Frauenordination zugelassen hat.
Ach so, zugelassen hat. Okay.
Nicht die erste. Die erste ist mit Sicherheit schon, weiß ich nicht, 30 Jahre vorher, aber die letzten, die das zugelassen haben.
Jetzt verstehe ich es. Ich dachte, danach wurde nie wieder eine Frau ordiniert. Das hätte mich jetzt verwundert.
Ja, nee, also ich wurde definitiv danach. Nein, nicht die, die das ordiniert haben, sondern die die Ordination für Frauen zugelassen haben. Ja,
jetzt verstehe ich es auch. So. Aber ich hätte gedacht, das ist irgendwie, also krass, dachte, das wäre früher selbstverständlich gewesen.
Ich weiß noch, eine nette Pfarrerin aus Unterschleißheim, die ist jetzt aber vielleicht seit, mal vielleicht so 6 Jahren oder so in Ruhestand, als die angefangen hat, da war das so, da kommt sie, es ist eine Frau. Also irgendwie so in der ganzen Stadt völlig, also vor halt 30 Jahren ungefähr, vielleicht 35 Jahre.
Ich dachte so immer, ja, seitdem es, seit Luther wurden durchgängig Frauen ordiniert, aber es ist nicht so, ja.
Genau, aber warum ist es nicht so? Weil wenn wir, was wir natürlich machen wollen, in die Bibel schauen, müssen wir doch sagen, eigentlich ein bisschen schockierend, dass es nicht seit Luther spätestens so gemacht wurde, oder?
Ja.
Wir hatten ja auch schon, der Flo und ich haben uns ja auch schon mit den Katholikinnen unterhalten. Ich meine, die haben ja natürlich dann ganz anderes, noch viel schwierigeres Themenfeld noch zu beackern. Da hatten wir es auch schon so ein bisschen in die Richtung, dass es da eigentlich keine theologischen Gründe gibt. Da würde ich jetzt heute gerne nochmal drauf schauen. Also wenn man sich das Neue Testament anschaut zumindest, ist doch eigentlich total eindeutig, dass da Männer und Frauen irgendwie gleichwertig behandelt werden, oder?
Ja, und das ist ja sehr revolutionär für die damalige Zeit.
Ja. Also es stimmt natürlich nicht ganz mit dem Gleichwertigkeit, weil Jünger... Es stehen ja schon die Jüngerinnen nicht explizit drin.
Aber es gab welche? Gab es welche?
Ja, ich denke schon, dass wir davon ausgehen können, dass es im Sinne von Nachfolgenden, dass es da schon Frauen natürlich jede Menge gab. Unter den 12 werden die halt nicht genannt. Aber das liegt ja wahrscheinlich halt auch eher dran an dem Frauenbild der damaligen Zeit, dass es halt doch einfach noch ganz anders war, als es heute ist. Wenn wir da mal die Beispiele nehmen, das fand ich zum Beispiel ganz schön, dieses, dass die Frauen die Osterzeuginnen sind. In dem Artikel, den du mir geschickt hast, das war doch total interessant. Das wusste ich nämlich auch nicht. Also das stimmt natürlich. Irgendwie in allen Evangelien sind ja da immer die Frauen am Grab. Und da stand ja drin, dass eigentlich damals Frauen zum Beispiel vor Gericht überhaupt nicht als Zeugen zugelassen waren.
Genau.
Also wenn jetzt 100 Frauen sagen, hier, der hat aber, was weiß ich, die vergewaltigt, dann ist das völlig egal. Wenn es ein Mann sagt, dann zählt es. Und wenn wir jetzt sagen, die Osterzeuginnen, das sind aber nur Frauen, ist ja schon revolutionär, dass es dann aber quasi zugelassen wurde und dass es so geschrieben wurde und dass das nicht verheimlicht wurde. Man hätte ja auch sagen können, okay, das erste haben es die Frauen gehört, das schreiben wir lieber nicht ins Markus-Evangelium oder ins Matthäus-Evangelium. Das lassen wir weg und erzählen nur irgendwas von Männern oder sowas. So war es ja nicht.
Und der Schritt war ja auch mutig, sage ich mal, das den Frauen anzuvertrauen, wenn man weiß, dass sie quasi nicht so für voll genommen werden. Dann ist man sich erstens seiner Sache sicher, dass es auch wirklich stimmt und sich trotzdem verbreitet, auch wenn die vielleicht nicht als Zeugen zählen. Mhm. Und zweitens ja auch eine Wertschätzung für Frauen, die halt damals auch durch dieses Rechtssystem gar nicht wertgeschätzt wurden.
Genau, also wenn wir jetzt davon ausgehen, es war Jesu Plan, können wir jetzt mal machen, dass er das so geplant hat, dann war das vielleicht, um ein Zeichen zu setzen für Frauen sind genauso. Wertvoll hat er sich darauf bezogen, auf die Schöpfung, dass Mann und Frau gleichermaßen geschaffen wurden. Da haben der Flo und ich definitiv schon mal drüber geredet, dass Luther nicht recht hatte mit seinem und er schaffte sie als Hilfe und dass da auf Hebräisch was ganz anderes stand. Mhm. Also da muss man ja mal ein bisschen in den Urtext gucken und nicht nur in die Luther-Übersetzungen, die ja auch aus einem vielleicht eher frauenfeindlichen Zeitalter stammen.
Ja, das ist die ganze Geschichte.
Genau, okay, also jetzt haben wir die Osterzeuginnen und dass das echt revolutionär ist, dass da Frauen als Zeugen genannt werden und zwar nur Frauen. Mhm. Also schon mal Frauen im Neuen Testament gleichberechtigt oder sozusagen sogar extra hervorgehoben, um dieses Gender Bias oder ich will jetzt hier keine zu falschen Wörter
benutzen. Oh Gott, da fangen wir lieber nicht mit an.
Ich war stand in einem Artikel über die Annalena Baerbock, da habe ich mir gedacht, da wird schon was dran sein, dass man halt die Männer leider immer für kompetenter hält. Die Frauen ja, die Männer auch, also so ist es ja nicht. Okay, auf jeden Fall, um dem sozusagen entgegenzuwirken. Und was gibt es noch für coole Geschichten im Neuen Testament über Frauen?
Naja, bei Paulus. Ich weiß gar nicht, wie diese Frau heißt, die da diese Gemeinde vor...
Phoebe,
genau,
diese Gemeinde. Die Diakonin, die hatte sogar ein richtiges Amt.
Die hat ein richtiges Amt und bei der Übermittlung von Briefen waren doch da auch Frauen.
Vor allem ist auch noch der Römerbrief, den sie da nach Rom trägt. Also ich meine, der ist ja auch nicht ganz unwichtig gewesen. Rom für Paulus war ja eigentlich eine super wichtige Gemeinde, wo ja irgendwie immer schon klar war in Rom. Ich meine, irgendwie Petrus und irgendwie Christentum hat sich da ja schon irgendwie zentral entwickelt, war ja damals auch schon klar und irgendwie von Paulus hatten die noch nichts gehört. Und dann so ganz am Schluss sein Vermächtnis sozusagen, das da jetzt hingetragen wird und eben ganz wichtig ist, ob das jetzt auch irgendwie angenommen wird, schickt er die Phoebe.
Meinst du, dass das so richtige Gleichstellung ist, dass man sich damals oder er sich damals gedacht hat, ist mir jetzt quasi egal, ob ich es einem Mann oder einer Frau gebe, hauptsache ich vertraue der Person, unabhängig vom Geschlecht? Oder würdest du das interpretieren als Zeichen, dass es extra eine Frau macht, um hervorzuheben, dass in dieser frauenfeindlichen Umgebung damals eine Frau so ein wichtiges Amt hat?
Können wir vorstellen, dass es schon beides war. Also, dass es vielleicht auch nicht so viele gab, oder? Die gleich gut waren. Also im Sinn von hier, du sagst, die Theologiestudentinnen sind einfach ziemlich fit. Vielleicht war die halt einfach auch ziemlich fit und er hatte auch keinen Mann, der gleich fit war. Und dann hat er sich gedacht, das ist ja auch außerdem gleich irgendwie in Jesu Sinne und das können wir denen ruhig gleich auch so als, vielleicht nicht Provokation, aber so, wie dass wir das ernst meinen und das irgendwie... Das habe ich auch in einem guten Buch über Paulus gelesen, dass es eben ja schon irgendwie eher so dieses, aus Galater 3,28, dieses, jetzt sind wir eben alle einer in Christus und es gibt jetzt nicht mehr Mann noch Frau noch Sklave noch Freier noch Jude noch Grieche, dass er das eben wirklich super ernst genommen hat und das war aber bei Jesus ja auch so, also ich meine, von dem hat das ja, der hat ja auch irgendwie sich um die Randfiguren gekümmert und da haben ja Frauen auf jeden Fall auch dazu gezählt.
Eben, genau, gutes Stichwort, weil bei Gleichberechtigung geht es ja nicht nur um Mann und Frau, sondern eigentlich um alle Menschen. Und es ist ja der Klassiker, dass Jesus mit allen mit Sündern, mit allen möglichen, bestimmt auch mit Sünderinnen, irgendwie diese Tischgemeinschaft gehalten hat, was ja das ist ja ziemlich intim, wenn man isst zusammen in dem Kontext. Und das ist ja wirkliche Gleichberechtigung, also sogar richtig an die Spitze getrieben, auf die Spitze getrieben.
Ja. Ja, und irgendwie natürlich auch eben Paulus das eben weitergemacht hat und eben auch gesagt hat, naja, irgendwie, und jetzt sind wir ja echt irgendwie, wir sitzen zusammen, Reiche und Arme, in Korinth ist das doch interessant, wo die dann irgendwie zum Essen kommen und die Reichen kommen schon mal und haben ihre leckeres Essenshütte und essen schon mal und futtern und sind vielleicht schon ein bisschen angetütert, als dann die Armen auch mal von der Arbeit kommen, die aber kein Geld haben, da gab es ja schon echt Konflikte, weil das gab es ja nie. Also, dass da irgendwie Sklaven und quasi ihre Herren oder eben nicht ihre vermutlich, aber andere an einem Tisch sitzen und total reiche, die irgendwie nichts zu tun haben und auch nichts arbeiten müssen, weil sie irgendwie sind halt besitzhabend und irgendwie total arme, die da ums nackte Überleben kämpfen, dass die eben gleichwertig an einem Tisch sitzen und irgendwie klar ist, wir sind alle gleich von Gott geschaffen. Das war ja was völlig Revolutionäres.
Und warum erkennen wir das jetzt erst und haben dann so lange, hat man diese Kernbotschaft eher zurückgestellt und sich auf andere einzelne Abschnitte irgendwie berufen, weil es ist ja nicht so, dass seitdem Jesus auf der Welt war, hier super Gleichberechtigung herrscht und alle miteinander auskönnen und
das hat halt nicht ins Bild gepasst. War halt die zu revolutionäre Botschaft. Wir verschweigen ja andere Botschaften auch schon länger. Also, keine Ahnung, Schöpfungsbewahrung, das hätte ja auch schon seit den 70er Jahren spätestens irgendwie die Kirche auch radikal sagen können, steht übrigens auch in der Bibel. Oder alle anderen hätten es auch schon viel länger wissen können, sozusagen. Es hat halt nicht irgendwie ins Weltbild gepasst. Oder denk doch mal da an Luther mit dieser Obrigkeitsschrift. Der hat das ja schon versucht, so ein bisschen zu sagen, dass irgendwie die auch eine Verantwortung haben. Und dann kamen die Bauernkriege und es war halt auch irgendwie wieder klar, es ist ja schon auch gefährlich, sich gegen die Obrigkeit zu stellen fürs ganze System und das Gerät ins Wanken. Und bei Jesus war das ja auch ein bisschen so. Da hat ja im Zweifelsfall auch irgendwie keine Wahl gehabt zu sagen, wir müssen uns jetzt radikal mit Gewalt gegen das System Rom oder Römer stellen, sondern wir müssen es irgendwie so ein bisschen unterschwellig machen. Wir haben da keine Chance. Und
vielleicht war das auch so ein bisschen Erfahrung, weil wenn es mal von den Juden Aufstände gab, das ist ja meistens eher schiefgelaufen. Also man hat sich ja mit den Römern schon arrangiert und das ging schon irgendwie.
Genau.
Aber ich glaube, nochmal zu versuchen, jetzt machen wir den Aufstand.
Ja. Das war Erfahrung, aber bei Luther war das ja auch nur ein bisschen Überleben des Christentums. Hätte der sich auf die Seite des Protestantismus, hätte der sich auf die Seite der Bauern gestellt und gesagt, aber das steht da schon lange so, dass wir irgendwie alle gleich geschaffen sind, das wusste der schon. Ja. Aber es war ihm ja auch klar, dann werden wir halt alle niedergemetzelt und dann wird es niemals irgendwie, oder zumindest nicht in diese Richtung jetzt in den nächsten 100 Jahren, wahrscheinlich niemand geben, der so das Evangelium eben ins Zentrum stellt und eben so dieses protestantische Wirken irgendwie schützt und dann wird es irgendwie untergehen.
Aber jetzt geht es uns ja verhältnismäßig gut.
Jetzt haben wir
die Chance, diese uralte Botschaft endlich zu dem zu führen, was sie mal aufgeschrieben wurde.
Ja. Weil es ja schon auch total spannend ist, wie viel da jetzt irgendwie passiert und irgendwie in welche Richtung. Also das ist ja schon alles super positiv, wenn irgendwie jetzt weniger diskriminiert wird, egal ob Frauen, Schwarze, Transgender, da gibt es ja, kann man ja noch weiter aufzählen, aber die Frage ist ja schon interessant, schon, warum das nicht geklappt hat und auch nicht in der Kirche. Also ich meine zum Beispiel, wie gesagt, die katholische Kirche, das sperrt sich da ja auch irgendwie komplett dagegen, obwohl das ja auch theologisch eigentlich nicht haltbar ist. Also wir haben da ja einfach schon so Brillen irgendwie und sehen das halt dann nicht.
Meinst du, dass jetzt wir uns nur so revolutionär fühlen oder glaubst du, dass zum Beispiel auch durch das Gendern, was ich auch einfach sinnvoll finde, ich denke mir, man kann ja auch Ersatzbegriffe finden, also Pfarrperson oder Studierende oder so.
Pfarrperson.
Wenn man immer nur Pfarrer sagt. Also ich finde das, ich habe auch ein Schild gesehen heute im Bus, da stand Platz reserviert für Rollstuhlfahrer. Das heißt, da dürfen nur männliche Rollstuhlfahrer hin, oder wie?
Man könnte ja Rollstuhlfahrende schreiben.
Ja, genau, das fände ich nämlich super. Aber wenn
dann sagen wir Pfarrende. Okay, es wird noch.
Aber ich finde, das würde ja einem, also wenn man das jetzt konsequent durchziehen würde, würde es ja unsere Sprache ändern. Und dann wäre das ja mal was Manifestiertes und das würde ja dann mal wirklich was ändern. Und nicht nur, wir fühlen uns jetzt so super gleichberechtigt und dann irgendwie in 10 Jahren doch nicht.
Ich glaube auch, dass Sprache was ändert. Ob das dann wirklich alles ändert sozusagen, das weiß ich nicht. Aber ich denke, man kann es ja auf jeden Fall. Ist es gut, es zu thematisieren. Ich glaube, dass wir uns schon besser fühlen, als wir sind. Also ich glaube, dass wir auch diese Brillen haben und dass wir das auch irgendwie... Ich glaube aber auch, dass wir das ja nicht verhindern können. Und dann ist aber ja gut, irgendwie diese Offenheit so ein bisschen von sich zu... oder Nicht-Offenheit von sich zu kennen und dann sich halt daraufhin überprüfen zu lassen. Es wäre ja aber auch total lutherisch zu sagen, irgendwie, wir machen immer Fehler und wir werden uns nie in alle hineinversetzen können. Und dann ist es aber halt wichtig, wenn einer das aber dann mal anmerkt aus einer Minderheit, dass man dann halt irgendwie drauf eingeht und sich wirklich selbst hinterfragt.
Und meinst du, das ist unser Auftrag so richtig als Kirche, dass wir sagen, zum Beispiel, wir setzen uns auch für Klimaschutz ein, so bewahren wir Schöpfung.
Das ist ein wichtiges Thema. Sofort sagen, ja.
Und auch für Gleichberechtigung, und zwar ein bisschen über das Maß hinaus, was so üblich ist.
Wäre eigentlich schon unser Auftrag, würde ich schon sofort sagen. Das war ja aber auch schon, also immer mal wieder ein Thema, irgendwie die Option für die Armen und so, so ist ja nicht. Oder Martin Luther King, das war ja auch irgendwie ein christlicher Impetus. Wobei ich mich schon frage, weil es fände ich jetzt nicht schlecht, aber wie ich schon auch frage, wo so ein bisschen das Korrektiv bleibt. Zum Beispiel, das fand ich ganz interessant, habe ich vor kurzem gehört, dass es eine Bewegung gibt, die sozusagen auch fordert, dass zum Beispiel Schauspieler, also da darf jetzt sozusagen, sagen die, soll dann keiner mehr einen Schwulen spielen dürfen, der nicht schwul ist. Und das fand ich total interessant, weil ich mir erst gedacht habe, ja, aha, aber das macht das Ganze ja so ein bisschen, es gibt ja auch Cancel Culture in den USA und so, wo man so ein bisschen sich fragen kann, geht es in die richtige Richtung? Weil so dieses, allein, das ist ja das schon diskriminierend, wenn du einen Schauspieler siehst und es weiß dann jeder, der ist schwul. Also das ist ja, also klar, dann, aber dann muss der sich ja sozusagen outen, egal ob er das möchte oder nicht, ist ja auch nicht schlimm, darf ja schwul sein, ist ja wunderbar. Aber das fand ich irgendwie einen interessanten Gedanken, dass ich mir gedacht habe, ist das der richtige Weg?
Naja, das würde ich jetzt nicht als richtigen Weg sehen, weil ich meine, wenn das jemand als Kunstform sieht,
genau,
jemanden, ja, einen Homosexuellen, eine homosexuelle Person irgendwie darzustellen,
ja,
und es dann nicht darf, das fände ich blöd. Aber das sind vielleicht so Sachen.
Das meintest du nicht mit über das Maß hinaus. Nee, weil das sind, würde ich das jetzt so ein bisschen sagen, das weiß ich nicht, ob das dann, ob wir das jetzt als Kirche.
Das sind dann immer so Beispiele, finde ich, die dann so ein bisschen drüber sind und darüber wird sich dann aufgeregt.
Okay, ja, genau.
Und unter dem Deckmantel wird dann gesagt, so nee,
dann brauchen also wir das alles nicht.
So nach dem Motto, die Grünen verbieten uns jetzt alles, dann machen wir aber gar nichts aus Trotz. Und das ist halt genau falsch, weil das ist von der progressiven Bewegung falsch, sowas in den Vordergrund zu stellen.
Ja.
Und die Reaktion ist auch falsch.
Okay, cool. Aber dann sowas zu sagen, wie zum Beispiel, was ist, da muss man mal hingehen, es gibt ja so eine Vereinigung bayerischer evangelischer Theologiestudenten, die sind super cool basisdemokratisch und mich hat das, als ich
ist
Studentin
war.
Ja. Und dann gibt es auch noch den SEET, das ist dann aber, glaube ich, die, genau, das ist dann die deutsche Variante sozusagen. Auf jeden Fall war ich da mal und es hat mich total schockiert. Aber ich meine, du siehst ja auch, ich bin ja schon alt. Also ich meine, ich bin ja noch viel weniger irgendwie mit Gleichberechtigung aufgewachsen, obwohl man da auch schon dachte, das wäre irgendwie jetzt alles gegessen. Dann gab es eine quotierte Redeliste. Und immer, wenn sich eine Frau gemeldet hat, kam die als nächstes dran, weil klar war, Frauen sagen weniger. Und dann sollen die halt, also um das gleichberechtigt zu machen, ein Redebeitrag ist dann der Weg sozusagen, dass eben, könnte man wie jede andere Minderheit auch machen. Also, oder
sagen die sich Frauen echt weniger?
Ja.
Echt?
Ja, in Gremien. Also damals war das definitiv so. Ich würde es eigentlich immer noch behaupten, dass es so ist. Nee, reden Frauen weniger, würdest du sagen.
Gar nicht behaupten.
Ja, das ist ja schon eine Weile her. Hat sich halt schon was geändert. Auf jeden Fall hat mich das dazu gebracht, dass ich halt gar nichts mehr gesagt habe, weil ich fand es mega peinlich. Weißt du, da haben sich schon 5 Männer gemeldet und ich habe mir gedacht, wenn ich mich jetzt melde, dann haut es ja alles der Redeliste und ich darf es ja. Fand ich irgendwie voll blöd. Aber im Nachhinein wäre es ja gar nicht blöd gewesen, sondern ich meine, es stimmt, da waren ja weniger Frauen und überhaupt, also ich meine, wenn die das so machen, das ist ja eigentlich, könnte man jetzt sagen, genau in die richtige Richtung, irgendwie wir gehen hier voran als Kirche. Nur als Beispiel für, es gibt schon so Gedanken.
Oder ich finde, das kann man irgendwie vergleichen mit weniger Fleischkonsum zum Beispiel.
Mhm.
Das war früher, oder also früher, ich rede jetzt über die 80er Jahre, wo ich nicht dabei war, aber da war das so lange Zeit uncool. Es waren irgendwelche verrückten Leute, die in Pullis rumlatschen und gegen Atom sind. So.
War das nicht und bis 2010,
die, bis 20? Ja, genau. Und die essen dann irgendwelche ekelhaften Tofu-Würstel und furchtbar. So. Und jetzt hat sich das ja gesellschaftlich total etabliert.
Das glaube ich noch nicht. Ich glaube, du bist ein bisschen in der Blase, wo sich das total etabliert hat.
Nein, ich finde das super.
Und es hat sich mehr etabliert.
Ja, und aber es etabliert sich ja auch mehr, weil wenn ich jetzt auch zum Beispiel die neue Bundesregierung soll zur Hälfte
vegan sein.
Zur Hälfte aus Frauen bestehendes Kabinett.
Ja, das ist cool.
Zum Beispiel. Und das sind ja aber auch einfach Fakten, die geschaffen werden. Ja. Und dann können sich die Leute so sehr aufregen, wie sie wollen. Das ist dann mal so.
Aber das sollte zum Beispiel vielleicht für Kirchenvorstände auch irgendwie versucht werden und so, oder? Ja, und das ich werden halt irgendwie mindestens mitgehen oder so ein bisschen drüber.
Ja, und ich finde eben schon, ja, das meinte ich ja mit dem ein bisschen über das Maß hinaus, dass man sagt, als Paarperson hat man den besonderen Auftrag, kann ja jeder für sich selber entscheiden, für was er stehen möchte oder jede, aber schon den Auftrag, für diese Gleichberechtigung auch zu sorgen. Zum Beispiel ich würde dann, oder ich achte auch darauf, dann wirklich zu gendern oder so, Ersatzbegriffe zu finden, weil ich es einfach ungerecht finde, auch als Mann ungerecht finde, wenn da einfach immer eine Seite nicht genannt wird, finde ich in Ordnung.
Ja. Und Ich bin ja dafür, dass wir jetzt die nächsten 100 bis 200 Jahre einfach immer nur die Frauen nennen. Das würde es total einfach machen und es wäre super gerecht und da bin ich dafür. Ich bin aber nicht sicher, wenn ich das jetzt alleine mache, damit ob das dann alle verstehen,
was gemeint ist. Und dann sind natürlich so über den weiblichen Begriff immer ist dann auch der Mann
mitgemeint. Ja, die dürfte ich mitgemeint
fühlen. Genau, super, ja toll. Ja. Fühlt man sich auch total mitgemeint an.
Naja, aber ich meine, macht ihr mit uns auch schon seit...
Ja, deswegen
finde ich das voll okay, wenn wir das jetzt einfach mal... Dann wäre halt super einfach, weißt du? Also muss man halt kein und Sternchen und so weiter. Aber du meinst, das wäre ungerecht? Ich weiß nicht. Das ist nicht ausgleichend ungerecht. Okay.
Ich glaube, also es ist ja klar, dass es diesen Schritt eigentlich braucht. Also, weil Gleichberechtigung kommt ja nicht aus dem Nichts. Also es gibt ja Feminismus nicht zum Spaß. Und da wird sich ja gestritten. Das ist ja klar, weil es eine Vergangenheit gab. Aber irgendwann sollte man ja dahin kommen, dass man sich nicht mehr streitet.
Das geht mit dem Weg natürlich irgendwie nicht.
Das geht nicht mit dem Weg. Und dann. Ja, aber also ich finde das auf jeden Fall wahnsinnig wichtig mit diesem Gendern.
Das finde ich total cool. Und ich finde das auch super, wenn du das dann als Pfarrer, weil du wirst ja trotzdem ein Pfarrer.
Ich kann mich selber als Pfarrer bezeichnen, das ist vollkommen in Ordnung. Aber
genau, wenn du das dann machst. Aber die Frage wäre ja, ich bin ja mehr so fürs Priestertum aller Gläubigen, weil es besteht ja so ein bisschen immer die...
Aller Glaubenden.
Stimmt, na warte, muss ich dann das Priestertum aller Gläubiginnen, da gibt es doch gar kein Feminin.
Ja, das war jetzt ein schlechter Witz.
Ah, danke, ich habe jetzt mich wirklich, also ich meine, ich bin da voll auf euch angewiesen, ihr müsst mir hier helfen, dass ich da die richtigen sprach. Die Konfis, nein, ich muss mich schon voll mit irgendwelchen Pronomina, die ich noch nie gehört hatte, und ich habe gedacht, was?
Ja.
War ich schon voll begeistert. Aber so richtig, egal. Also, wo war ich? Ich bin ja der Meinung, dass es immer ein bisschen so die... in den Kirchengemeinden schon auch ein bisschen so diese Tendenz dazu gibt, dass man sich immer denkt, ach, das macht dann der Pfarrer oder die Pfarrerin und das ist dann so ein bisschen die Aufgabe dessen. Aber wäre das nicht eigentlich wirklich was wenn so jetzt sagen müsste, dass das irgendwie als Christen unsere Aufgabe ist, also irgendwie Schöpfung bewahren und Gleichberechtigung, oder ist das zu politisch?
Als Christinnen und Christen oder als Christinnen?
Christinnen. Ich sage jetzt nur noch Christinnen.
Kannst du auch sagen. Ja, kein Problem, aber Christen ist auch doof.
Stimmt.
Ich finde es tatsächlich auch kürzer, Christinnen zu sagen, statt Christinnen und Christen.
Ne, das ist kürzer, ja. Aber ich sage jetzt nur noch als Christinnen. Und ihr wisst alle, was ich meine. Ha,
so. Das darfst du machen. Da wird dir vermutlich wenig Leute werden dir da erstmal widersprechen. Ja, egal. Ich finde schon, dass es... was war die Frage? Dass das unser Auftrag ist.
Ja, oder ist es zu politisch?
Nö. Weil die... Wenn ich dann die Bibel ernst nehme, ist sie ja dann auch sehr politisch. Was wir jetzt am Anfang eingehend besprochen haben. Also kann es eigentlich so politisch sein, wie es will. Wenn ich den Auftrag ableite, dann mache ich das einfach.
Ich finde das halt schon auch eigentlich interessant, dass es ja mal Erfolgsmodell war. Also warum ist denn das Christentum, warum hat es das denn geschafft von irgendwie einer ganz kleinen Gruppe, die irgendwie Jesus kannten, hin zu irgendwie einer weltweiten Religion? Das war doch im Urchristentum eben schon so, dass es eben so ein paar Dinge gab, wo man gesagt hat, abgefahren, das machen die jetzt. Nicht nur irgendwie Abendmahl feiern, wo man dachte, sie essen irgendwelche Kinder oder so, sondern eben so dieses, boah, die kümmern sich echt um Kranke und bei Seuchen, wenn es lebensgefährlich ist, die gehen da schon hin. Die lassen sich nicht scheiden. Da früher schon irgendwie scheinbar so, dass sich ja viele haben scheiden lassen, die Christen nicht. Die treiben nicht ab. Heißt jetzt nicht, dass das keiner machen soll. Ich sage nur, dass es damals so war, dass es eher gang und gäbe war und die Christen es eher nicht gemacht haben. Und eben so dieses, die sind völlig crazy, da dürfen irgendwie arme, reiche, Sklaven, freie Männer, Frauen sind da irgendwie gleich. Und das ist ja eigentlich schon interessant, dass es damals auch schon gewirkt hat, für die Attraktivität. Also wäre das doch auch irgendwie plausibel, dass wenn wir sagen, das machen wir irgendwie auch wirklich und nicht nur so deckmäntelchenmäßig, dass das eigentlich auch attraktiv wäre oder was Positives.
Ja, also das ist natürlich, das sollten wir anstreben als Ideal, aber ich finde schon, dass gerade eine Kirchengemeinde sich denken muss, wir sind erstmal offen für alle. Und dass das auch eine große Stärke ist. Weil es gibt ja vielleicht auch Menschen, die einfach nur Gemeinschaft suchen,
ja,
und nicht mit einem Talent jetzt besonders sich irgendwie gesellschaftlich engagieren wollen und,
ja,
weiß ich nicht, Fußball spielen oder einen Hundezüchterverein, sondern,
ja, ja, sondern einfach nur mitmachen.
Einfach nur eine Gemeinschaft haben wollen. Und ja, da haben wir, glaube ich, schon eine große Stärke, dass wir da viele Leute einfach einladen können, die dann da vielleicht einfach, ja, Anschluss finden an Gruppen.
Und wären wir dann nicht zu Larifari, wenn es dann noch nicht mal heißt, du musst auch irgendwie mordsmäßig glauben, um mitzumachen, und irgendwie, du musst vielleicht auch nicht Jesus hier ins Mittel deines Lebens stellen und ihr Nachfolge schwören und jeden Tag
beten? Ich finde, das kannst du so richtig, kannst du es gar nicht als Voraussetzung machen.
Nee,
weil du kannst ja niemanden den Kopf aufklappen und reingucken, was, ja, glaubt jetzt die Person.
Ja.
Sondern es ist ja umso besser, wenn die Leute kommen und merken, einfach einen positiven Eindruck bekommen von Christentum und Kirche. Und das finden sie dann so toll, dass sie dann irgendwie sagen, ja, vielleicht, was die mir da so erzählen, so blöd ist das, ja, gar nicht. Das ist ja der viel bessere Weg, als zu sagen, nein, ja, wenn sie nicht jeden Sonntag in die Kirche gehen, dann gehen sie gleich wieder nach Hause. Das ist ja auch schmal.
Aber das machen wir ja jetzt schon seit ein paar Jahrzehnten.
Und es bringt nichts.
Ja. War jetzt meine Frage, ob wir damit so erfolgreich sind, ja.
Naja, aber wenn wir jetzt...
Wir müssen jetzt durchhalten, oder?
Ja, wir haben ja keine Chance. Also ich glaube, wenn wir anfangen, wir können auch, es wird ja immer so nett formuliert, dann werden wir halt schlanker.
Ja,
ja, klar, genau. Wir können auch komplett genervt, miese Petrik mit 10 Leuten eine Sekte gründen, aber ich glaube, dann verlieren wir sehr viel Weltoffenheit.
Ja, so, das ist ein schönes Schlusswort.
Das passt jetzt nicht so zur Gleichberechtigung, aber es ist auch wichtig.
Ach. Okay, wir hoffen, euch hat es gefallen. Schaut euch die Bundestagssitzungen an.
Ja, ist wahnsinnig spannend. Nee, wir sollen nichts mehr ankündigen, gell? Das hat geheißen.
Nee, wir, ja, genau, wir dürfen jetzt also anteasern.
Genau, beim nächsten Mal könnt ihr dann wieder uns hören mit einem ganz spannenden Thema.
Das ist gut. Okay, ciao.